Sie hören SBS German.
Wer ein besonders hohes Potenzial hat, läuft Gefahr, entweder unterschätzt zu werden oder überschätzt zu werden. Beides passiert Hochbegabten ganz oft.
Andrea Schwiebert ist systemische Beraterin und Sozialtherapeutin und führt eine Praxis in Münster, in der sie Menschen dabei hilft, ihren Platz im Berufsleben zu finden oder, wie sie sich ausdrückt, ihre Berufung zu finden. Vor allem auf Menschen mit intellektueller Hochbegabung hat sie sich spezialisiert und dazu hat sie ein Buch geschrieben. Das hat den Titel »Kluge Köpfe, krumme Wege?« Fragezeichen. Denn viele hochbegabte oder vielseitig interessierte Menschen haben es besonders schwer, ihren Weg zu finden. Zum Teil, weil sie meist gleichzeitig auch hochsensibel sind und diese intensivierte Aufnahmefähigkeit sehr anstrengend sein kann. Als erstes fragte ich Andrea in meinem Interview jedoch, was man unter Hochbegabung eigentlich versteht.
Das sind nicht immer nur Intelligenzbestien. Oft wird ja Hochbegabung gleichgesetzt mit einem hohen IQ, den man in einem Intelligenztest messen kann. Und da fangen die Probleme schon an. Also nicht jede Form der Intelligenz lässt sich gut messen, beziehungsweise spielt auch die Tagesform natürlich eine Rolle, ob jemand da vielleicht aufgeregt ist, schlecht geschlafen hat oder ängstlich ist mit Blick auf so einen Test. So, dass es also nicht immer so ist, wenn man da jetzt keinen IQ von 130 oder drüber erreicht hat, dass man dann automatisch auch nicht hochbegabt ist. Also herausragende Leistungen können natürlich ein Indiz sein für eine Hochbegabung, müssen das aber nicht. Es gibt sehr viele Hochbegabte, die nicht durch riesig große Leistungen oder Erfolg in Schule und Beruf auffallen, obwohl sie eigentlich, und da kommen wir jetzt so zu dem, wie ich Hochbegabung auch definieren würde, angelehnt an Andrea Brackmann, das ist eine andere Autorin in dem Bereich, es sind Menschen, die mehr denken, mehr wahrnehmen und mehr fühlen durchaus als der Schnitt. Also auf eine intensivere Art Dinge wahrnehmen und verarbeiten, schneller weiterdenken, eigene Lösungen entwickeln dabei auch. Das muss aber nicht immer dann zu einer erfolgreichen beruflichen Karriere führen.
Marita ist ein gutes Beispiel für einen Menschen, dem es schwer fiel, ihren Berufsweg zu finden, obwohl sie hochintelligent ist. Ihr hat das Buch von Andrea Schwiebert sehr dabei geholfen, den Problemzusammenhang zu erkennen.
Das war ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Buches, weil ich meinen krummen Weg als ganz große Niederlage empfunden habe. Und das sehe ich jetzt im Rückblick anders. In der Grundschule haben meine Lehrer mir empfohlen, aufs Gymnasium zu gehen. Und ich habe mich absolut verweigert und wollte auf keinen Fall aufs Gymnasium, weil ich mich selber als zu dumm fürs Gymnasium eingeschätzt habe. Da fing der krumme Weg schon an. Das heißt, ich bin dann erst in der 10. Klasse aufs Gymnasium und habe dann erst auf dem krummen Weg das Abitur gemacht. Dann habe ich mich nicht getraut zu studieren, weil ich dachte, Universität, das schaffe ich doch sowieso nicht, und habe erst mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Da war ich da super unglücklich, habe dann danach erst studiert, Germanistik. Dann habe ich ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht, in der Filmproduktion gearbeitet, in der Werbeagentur gearbeitet, in einem Musikverlag gearbeitet, ganz viele unterschiedliche Dinge, bis ich dann im Grunde genommen erst so vor 10 Jahren, also ich bin jetzt dieses Jahr 50 geworden, also erst mit 40 habe ich dann angefangen, mich selbstständig zu machen und als Freiberuflerin zu arbeiten.
Und auch in der Tatsache, dass sie sich selbst gar nicht als hochbegabt bezeichnen will, passt Marita in das Bild, welches Andrea Schwiebert in ihrem Buch über die Hochbegabten aufgezeichnet hat.
Um Gottes Willen, und das schüchtern ziehe ich mich nicht an, und ich würde mich auch niemals trauen, so einen Test zu machen, weil ich dann weiß, dass dann rauskommt, wie dumm ich bin. Ich habe auch immer in Prüfungen, habe ich immer 2 bis 3 Noten, schlechtere Noten gehabt als vorher im ganzen Jahr während der normalen Schullaufbahn. Ich habe immer das Totalversagen gehabt in Prüfungen.
Einer der Gründe dafür, dass viele Hochbegabte nicht selbstbewusst auftreten können oder unter Versagensängsten leiden, führt Andrea darauf zurück, dass Hochbegabte oft gleichzeitig hochsensibel sind.
Also ich persönlich kenne überhaupt keine Hochbegabten, die nicht auch hochsensibel sind, aber es gibt wahrscheinlich da auch andere Fälle. Und es gibt auch Erklärungsmodelle für die Entstehung von Hochbegabung, die davon ausgehen, dass eigentlich so eine Hochsensibilität im Sinne einer herabgesetzten Reizschwelle, so, also dass also ein Mensch einfach mehr Reize wirklich auch wahrnimmt, wo normalerweise das gefiltert wird, damit es gar nicht zu viel wird, also wo aber jemand diese Reizschwelle halt herabgesetzt hat, dass das schon eine Voraussetzung ist, damit Hochbegabung entstehen kann. Also man muss sich das so vorstellen, dass Hochbegabung ja schon im Säuglingsalter ihren Ausgang nimmt. Und wenn also man da einen Säugling hat, der die kognitive Veranlagung hat, damit sich sein Gehirn schnell entwickelt überhaupt, also da spielt schon auch eine genetische Komponente eine Rolle, und dann gleichzeitig diese Reizoffenheit da ist, dann ist es ja ein unheimlicher Schwall an Eindrücken, der auf so einen Säugling einprasselt. Und wenn dann halt das Gehirn nur darauf wartet, sich schnell zu vernetzen und zu entwickeln, dann kann es in dem Fall auch passieren. Und dann haben wir so eine Art positiven Kreislauf, ne, dass sich beide Phänomene immer weiter verstärken. Und also immer mehr Eindrücke, die immer schneller verarbeitet werden, wodurch noch wieder mehr Eindrücke aufgenommen werden können und so. Und das ist also ein Erklärungsansatz für die Entstehung von Hochbegabung. Und wenn es nun so ist, dass ein hochbegabter Mensch zugleich auch hochsensibel ist und immer mit ganz vielen Gedanken und Eindrücken zu tun hat. Ja, wir verstehen ja unter Hochsensibilität oft, dass jemand sensibel auf Lautstärke reagiert, auf Gerüche, auf Berührungen, solche Dinge. Das ist aber nur ein Teil des Ganzen. Charakteristisch für hochsensible Menschen ist auch, dass sie Erlebtes besonders intensiv nachklingen lassen, über alles nochmal 30 Mal nachdenken und grübeln und sich in andere hineinversetzen und mitfühlen und ja, vielleicht auch etwas, was sie zu sehr bewegt, dass ihnen das den Schlaf raubt und so weiter. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, dann bindet das ja natürlich unheimlich viel Energie. Solange jemand vielleicht auch noch gar nicht weiß, ich bin hochsensibel, sondern meint, was andere verkraften, muss ich auch verkraften können. So. Und da wird dann ganz oft, wenn sie denn vorhanden ist, die Hochbegabung, also diese intellektuelle, geistige Hochbegabung eingesetzt, um mit der Hochsensibilität umgehen zu können. Und das heißt, da ist eigentlich ganz viel Energie, die in einem Menschen sich hin und her bewegt, nach außen aber gar nicht unbedingt sichtbar wird.
Ja? Ja, die haben ja unheimlich viel Arbeit die ganze Zeit.
Die sind also die ganze Zeit damit beschäftigt, überhaupt klarzukommen, überhaupt normal zu sein, normal zu funktionieren, also vielleicht trotz schlafloser Nächte normale Leistungen zu bringen. Dann merkt ihnen niemand an, wie sensibel sie sind, aber es merkt auch niemand, dass es jemand ist, der eigentlich überdurchschnittliche Leistungen erbringen könnte. Und sogar die Personen selber oft nicht.
Das Thema Hochsensibilität ist auch ein ganz neues Thema für mich gewesen, weil ich immer versucht habe, so normal wie möglich zu erscheinen und mir jetzt erst klar geworden ist, was für ein Kraftakt das bedeutet, weil man eigentlich denkt, alle würden die Dinge genauso extrem empfinden wie man selbst und man oft sehr verzweifelt ist, weil man sich trotz alledem dann ganz alleine damit fühlt. Heute bin ich darüber nicht mehr verzweifelt, weil ich ganz sicher bin, dass ich in dem Moment das einfach etwas anders oder etwas stärker empfinde und dass ich das für mich akzeptiere, ohne dass ich mir wünsche, dass ich das mit jemandem teilen kann.
Und auch Karin, eine weitere Gesprächspartnerin, die auf das Buch von Andrea stieß, fühlte sich sofort persönlich angesprochen.
Als wäre ein Buch mit meinem Namen als Titel und so bin ich. Ich habe selber immer die Frage, was ist so der richtige Beruf und was ist der richtige Platz im Leben, die habe ich nie richtig beantworten können. Und ich habe immer nach was gesucht und es nie gefunden. Und es waren immer so viele Fragen, die ich hatte und viele Möglichkeiten, ja, wie wäre es denn noch damit und vielleicht mache ich das. Und dann habe ich einfach Sprachen studiert, weil mir das leicht gefallen ist in der Schule. Und das war mehr so eine zufällige Entscheidung. Und dann mal in der Unternehmensberatung gearbeitet, weil sich so ergeben hat. Also es waren immer so verschiedene Stationen, mal ins Ausland gegangen, mal in ein anderes Land gegangen und das alles mal ausprobiert. Aber ich dachte, ja, das ist es alles noch nicht. Und es waren immer viele Fragezeichen und jetzt mit diesen Begriffen Hochbegabung und Hochsensibilität, die ich da beide entdeckt habe und noch immer dran bin zu entdecken, habe ich das Gefühl, dass ich sehr viele Antworten bekomme.
Oft wird so davon ausgegangen, Hochbegabung ist erstrebenswert. Man traut sich kaum zu sagen, ich bin hochbegabt, aber Eltern wünschen sich das, wie du ja schon sagtest, dann für ihre Kinder zum Beispiel. Und Hochsensibilität ist so eine unangenehme Begleiterscheinung. Ist irgendwie anstrengend und kompliziert und so. Das ist schon mal grundsätzlich gar nicht richtig, finde ich. Sondern beides ist eine Gabe. Und ich glaube, da kann man auch ganz gut ansetzen, wenn man zum Beispiel, wenn wir in der Beratung, im Coaching zusammenarbeiten oder auch Menschen für sich selbst, indem sie erstmal sich klar machen, das, was ich da habe, wenn ich denn dann hochbegabt bin, wenn ich hochsensibel bin, das ist keine Krankheit. Ne? Das ist ein Etikett und insofern auch so unzureichend wie jedes andere Etikett, aber es ist mal keine Krankheit, sondern es ist ein Potenzial. Also was mich von der Masse unterscheidet, ist in dem Fall nicht irgendwie ein Manko, und das haben aber viele denken das. Viele denken, sie haben ein Defizit.
Wegen der Sensibilität, die da.
Ja, weil sie auch immer anecken, weil sie nicht so, in manchen sich nicht so leistungsfähig finden wie andere, ne? Weil sie kritischer sind und sehr direkt oft und dann Stress haben, weil sie oft nicht mit Hierarchien klarkommen, mit Befehlen oder so. Ne?
Yes.
Und das ist dann im Beruf oft, oft ein Problem zum Beispiel. Und weil sie dann gut sind, wenn sie was wirklich interessiert, und wenn sie das nicht wirklich interessiert, vielleicht auch gnadenlos schlecht sind. Oder manchmal genau in den Bereichen versagen, wo sie eigentlich Herzblut haben, weil sie viel zu viel Angst haben, da zu versagen und eben so perfektionistisch sind, dass sie immer denken, es gibt nur perfekt oder nichts. Ne? Dazwischen gibt es nichts. Darunter, das ist, kommt nicht in Frage. Also es gibt viele Gründe, warum Hochbegabte auch mit ihrem sowohl privat als auch beruflich unglücklich sein können. Und deswegen ist es einfach schon mal eine große Erleichterung und führt oft zu Tränen, wenn die Leute davon erfahren, überhaupt festzustellen, ich bin hochbegabt, ich bin hochsensibel, das Ding hat einen Namen und das ist erstmal nichts Schlimmes, sondern was Gutes. So, dann kann man daran arbeiten.
Ja, aber wie kann man damit arbeiten? Darum geht's im zweiten Teil der Sendung. Als erstes hier noch einmal Karin.
Das Verstehen, das Verständnis der eigenen Situation, der eigenen Person. Und ich hätte vorher nicht geglaubt, dass das so viel ausmacht. Dass das schon so befriedigend ist, tatsächlich zu wissen, aha, ich bin also so. Und es gibt noch andere, die auch so denken und denen es auch so geht und die mit denselben Schwierigkeiten zu tun haben. Und dass es aber nicht nur Schwierigkeiten sein müssen, sondern dass sich daraus auch wirklich was ergeben kann, dass ich durch das bessere Verständnis ja auch wirklich anders handeln kann später. Das Annehmen und allein schon das Feststellen, aha, das ist jetzt so, das wird mir jetzt wieder bewusst, dann ist das schon genug. Und ich muss da gar nicht immer so viel machen. Und ich bin nicht verantwortlich für die ganze Welt, sondern kann wirklich mich entscheiden, möchte ich jetzt hier was machen, möchte ich jetzt hier mithelfen und irgendwas klären und lösen, was ich vorher sonst immer gemacht hätte, oder will ich das vielleicht einfach auch nicht, weil ich für meine Kräfte für was anderes einsetzen möchte.
Und was ich inzwischen sehr empfehle für hochsensible Menschen, ganz unabhängig davon, ob auch eine Hochbegabung noch vorliegt, ist so Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining, MBSR. Ne?
Was ist MBSR?
Mindfulness-Based Stress Reduction.
Also buddhistische Meditation.
Ja, eben nicht buddhistisch, das ist so der Unterschied. Also es ist, also Meditation, Yoga, kommt alles drin vor. Viel auch buddhistisches Gedankengut, aber bewusst nicht angedockt an irgendeine Religion. Also es ist offen für alle.
So. Zur Ruhe kommen. Es geht darum, dass der Geist zur Ruhe kommt.
Ja, es geht darum, im Hier und Jetzt tatsächlich mehr wahrzunehmen, was gerade ist, ohne das immer zu bewerten und auch aus diesem Grübeln und aus diesem Drama rauszukommen. Und das ist es nämlich oft, was das Hauptproblem ist bei hochsensiblen Menschen, dass die ständig im Drama sind. Also, dass sie sich ausmalen, warum jemand komisch geguckt hat, oder dass sie sich zerfleischen, weil sie darüber nachdenken, was sie wieder falsch gemacht haben. Ne? Und, oder dass sie eine Beziehungskrise dann, was weiß ich, immer noch mal wieder hochkochen und noch mal drüber reden und noch mal wieder. Und einfach nicht rauskommen aus dem Drama.
Ich habe das Gefühl, ab dem Moment, in dem ich aufwache, bis zum Moment, in dem ich einschlafe, bin ich nur am Nachdenken. Es gibt keine Pause. Der einzige Moment, in dem wirklich diese Pause möglich ist, ist Meditation aus meiner Sicht. Dieser Rückzug, wirklich dieses Nichtdenken, dieses Bewusste. Ansonsten ist das permanent so. Und wenn mich jemand fragt, was denkst du denn gerade, da bin ich ganz irritiert, weil ich denke, welchen Gedanken meinst du denn gerade? weil so viele immer parallel sind, weil es immer irgendwas ist. Und dieses Nichtsdenken, einfach nur mal in die Luft gucken, das hätte ich so gerne. Das wäre so schön.
Das muss alles richtig, richtig gut gemacht sein und auch alles gleichzeitig. Und man kann ja, das ist aber auch ein Phänomen unserer Zeit, glaube ich, dass wir heutzutage so Alleskönner sind, ne? Dass wir immer, also wir müssen heutzutage ja, wir müssen ja einen super interessanten Job haben, aber auch ein perfekt gestyltes Zuhause am besten, ne? Durchtrainiert sein, immer schön, ne? Und gepflegt und toll gekleidet und super Urlaube machen und wenn nicht ein tolles Auto, dann aber ein Hightech-Fahrrad haben und keine Ahnung, iPhone und so weiter, muss alles da sein, Kinder perfekt gefördert, mehrere Sprachen, Auszeichnungen und Musikinstrumente, so. Das heißt, und auch im Job ist es ja so, dass wir heutzutage oft vieles gleichzeitig können müssen noch. Also das ist allgemein ein Problem, dass Menschen deshalb auch im Burnout landen, weil sie einfach alles gleichzeitig versuchen zu stemmen und es einfach heutzutage viel mehr Optionen gibt, wo man überall überhaupt noch tätig sein kann und wo man noch mal eben schnell am Wochenende hinfahren kann, was früher gar nicht ging. Und für Hochbegabte wird es dann halt wieder nochmal besonders speziell schwierig, weil sie das Ganze dann auch nochmal auf so einem hohen Niveau machen, mit so einem hohen Energielevel, der dann durch ihre Hochsensibilität noch entsteht.
Hier noch einmal zurück zu Marita.
Ich mache ein Magazin, da bin ich die Redakteurin des Magazines. Dann habe ich ein Drehbuch geschrieben, an dem ich im Moment mit einer Produzentin arbeite. Dann habe ich unterschiedliche Filmprojekte auch in der Werbung und schreibe auch Artikel für Magazine. Jetzt gerade ist ein Artikel in der Emma von mir erschienen. Und das sind immer sehr unterschiedliche Baustellen, wobei ich keine richtig ablegen kann, weil es unheimlich viele Themen gibt, die mir wichtig sind. Und wenn ich das eine mache, dann denke ich sofort, dass das andere jetzt zu kurz kommt. Da bin ich noch nicht so richtig zum Ziel gekommen, diese Baustellen zu reduzieren, weil ich noch nicht die Priorität haben kann, was ist jetzt wirklich das Allerwichtigste für mich, weil alles so wichtig ist.
Ja, ich sagte, wir wollten uns Lösungsmöglichkeiten anschauen für diesen Problembereich. Als erstes dazu Andrea Schwiebert, die sich hier auf die sogenannten Scanner-Typen bezieht, die immer so viel gleichzeitig machen müssen.
So sein, wie sie sind. Also auch solche Menschen brauchen wir ja. Wir brauchen ja Menschen, die über den Tellerrand gucken können, die Querverbindungen herstellen, die nicht immer nur in ihr eigenes Spezialgebiet schauen. Und das sind dann zum Beispiel auch Menschen, die super gut Quereinstiege machen können, im Job nochmal was anderes machen oder mehrere Sachen verbinden. Also Selbstständigkeit ist perfekt für die Leute, um mehrere Elemente dessen, was sie interessiert, zu verbinden. Oder sich so einen Job zu suchen, wie zum Beispiel zu schreiben und dabei immer wieder, ne, journalistisch oder wie auch immer, dabei sich immer wieder andere Themen rauszusuchen, die einen interessieren, solche Dinge halt. Oder eben halt auch privat die Zeit zu nutzen. Man muss ja nicht alles beruflich machen. Da gibt es zum Beispiel einen Tipp von Barbara Scher, die hat so ein Buch geschrieben über Scanner, also über solche Menschen, ohne das Wort Hochbegabung in den Mund zu nehmen. Die sagt, man soll sich doch einfach Quartalsprojekte suchen. Dann mache ich halt 3 Monate lerne ich Gitarre, 3 Monate lerne ich Spanisch. Ne? 3 Monate mache ich einen Tanzkurs und so weiter. Also statt immer zu sagen, was mache ich denn? Ich finde so vieles interessant. Ja, sich dann eins nach dem anderen vorzunehmen und dann überall nicht perfekt zu werden, aber doch ein bisschen das zu lernen, was man gerne möchte.
Ich glaube auch inzwischen, dass man, wenn man so viele Möglichkeiten im Kopf hat, dass man dann sich einfach auch verzettelt. Und wenn man einfach nur eine Möglichkeit im Kopf hat und das dann wirklich zielorientiert durchsetzt, dass man einfach dann im Grunde genommen in diesem System, wie diese Welt so tickt, viel besser klarkommt.
Das glaubt Marita. Und zum Schluss habe ich alle 3 Gesprächspartner, zunächst Marita, dann Karin und Andrea, gefragt, ob sie noch ein paar Tipps zum Abschluss der Sendung hätten.
Ich glaube, die Selbstzweifel, die sind wirklich ganz, ganz große Stolpersteine. Die Selbstzweifel, die man durch ein Feedback bekommt, weil man sich, wie du eben sagtest, angegriffen fühlt und dadurch plötzlich innerlich total zusammenbricht und denkt, oh Gott, ich habe einen riesen Fehler gemacht, obwohl man wahrscheinlich gar nicht gemeint war. Oder die Selbstzweifel bei einer Arbeit, die man ablegt, dass man denkt, ich hätte das auch besser machen können. Ich versuche, es zu trainieren, es so gut wie möglich zu machen und dann auch mal zufrieden zu sein. Und eine Sache dann auch mal gedanklich abzuschließen und sie ganz okay zu finden.
Ich glaube, wenn es gelingt, all die Qualitäten, weil ich sie wirklich als Qualitäten betrachte, die jeder hat, zu filtern und tatsächlich zu steuern und einzusetzen, wann man will, dann kann das ein sehr großer Schatz sein, hochsensibel zu sein und hochbegabt auch.
Also ich glaube, letzten Endes geht es darum, egal ob hochbegabt oder nicht, dass wir uns alle wünschen, als Menschen wir selbst zu sein oder wir selbst sein zu dürfen und dann auch zu tun, was wir sind. So, da habe ich ja diese Postkarten, tu, was du bist. Weil ich glaube, darum geht's. Also darauf kann man es runterbrechen letzten Endes. Und das fällt Hochbegabten oft besonders schwer, weil sie halt anders sind als die Norm. Und das ganze Thema Hochbegabung ist eigentlich nur eine Krücke erstmal. Also ich glaube, irgendwann braucht man das im Leben nicht mehr. Aber für eine Weile ist es wichtig, gerade für Erwachsene, die in der Schule oder so noch nicht damit konfrontiert worden sind, zu erkennen, ach, ich bin hochbegabt, da liegt der Hase im Pfeffer, darum bin ich so und ich darf so sein. Und dann geht's los, dann kann man weiterleben. Besser als vorher.
Sie hörten ein Gespräch mit Andrea Schwiebert über das Thema Hochbegabung und Hochsensibilität und wie man damit umgeht. Ihr Buch mit vielen Beispielen von Interviewpartnern heißt »Kluge Köpfe, krumme Wege« und ist bei Amazon erhältlich. Zurzeit arbeitet sie an einem zweiten Buch, was den Arbeitstitel »Intelligenz und Liebe – Wie Hochbegabter ein Leben voller Liebe leben« trägt. Dabei geht es um die drei Säulen Selbstliebe, erfüllte Beziehungen und Lebensliebe, die von vielen Hochbegabten als große Herausforderungen empfunden werden. Das Buch zeigt Wege auf, wie sich die im Grunde oft große Liebesfähigkeit Hochbegabter als Potenzial für ein erfülltes und glückliches Leben mit sich selbst, mit anderen und mit der Welt wecken und nutzen lassen. Oft sehr individuell und unkonventionell. Ja, sobald das Buch rauskommt, werde ich mich wieder melden, bei Andrea und dann bei Ihnen, um Ihnen die Ergebnisse berichten zu können.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.